Ja, es freut mich, hier in dieser Gemeinde zu sein. Wie schon erwähnt, war ich am Anfang der Gemeindegründung, glaube ich, dabei. Damals war die Gemeinde noch klein. Und ich muss sagen, wir sind vom Bibelseminar Bonn sehr verbunden mit dieser Gemeinde. Unter anderem natürlich auch anfangend von Andreas Hildebrand, der auch bei uns unterrichtet hat. Dann Judith, die einige Kurse bei uns auch unterrichtet hat. Und die uns, muss ich ehrlich sagen, öfter sehr begeistert erzählt haben von dieser Gemeinde, was der Herr hier tut, dass die Gemeinde wächst und dass die Gemeinde größer wird, letztendlich dann der Bau oder Kauf dieses Hauses, der Umzug. Wir sind verbunden durch Ricarda Munzert und natürlich durch einige Studierende, die ich auch hier in den Reihen sehe. So sind wir mit dieser Gemeinde sehr eng verbunden, aber ich war, wie gesagt, schon lange nicht hier. Als ich angefragt wurde, einen Predigtdienst hier zu machen, hatte ich gerade für diesen Sonntag keinen Dienst auswärts oder anderswo in der Gemeinde und habe gerne zugesagt, auch die Gemeinde mal hier kennenzulernen. Der Text, den ich der Predigt zugrunde legen möchte, kommt aus der Vorweihnachtszeit oder auch schon Weihnachtszeit. Wir haben ja den letzten Sonntag, der vierte Advent. Die meisten sind weihnachtlich gestimmt, die vierte Kerze brennt. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns haben ihr Wohnzimmer dekoriert, der Tannenbaum steht, bei einigen vielleicht nicht, aber viele, die haben sich eingestellt auf Weihnachten. Es ist ein Fest der Freude, ein Fest der Gemeinschaft. Dennoch gibt es viele Menschen, die gerade zu Weihnachten vereinsamen. Ich kenne eine Frau, die sagte neulich zu mir, Weihnachten ist für mich eine sehr, sehr traurige Zeit. Ich bin alleinstehend, habe keine Kinder, keine Verwandten hier. Mich graut schon vor Weihnachten. Viele Menschen in dieser Welt geht es vielleicht ähnlich, die gerade zu Weihnachten einsam sind, die in Not leben, in einer Zeit, die für sie nicht besonders schön ist. Und deshalb möchte ich durch diese Predigt uns ermutigen, zu sehen, dass Gott, egal in welcher Situation, bei uns ist. Und dieser Text, der stammt aus Matthäus, Kapitel 1, Vers 21, ich lese einige Verse. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird seinen Sohn retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der das spricht, in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Wir leben in einem Land der Reformation, und eigentlich müsste man sagen, die meisten müssten wissen, was Weihnachten ist, und dennoch erleben wir, dass immer weniger Menschen, vor allen Dingen Jugendliche und Kinder, überhaupt wissen, was Weihnachten ist. So hat man eine Umfrage, das Münchner Jugendforschungsinstitut hat vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht. Sie haben 700 Kinder gefragt nach Weihnachten. Und wir staunen, wenn wir lesen, dass 39 von 100 haben keine Ahnung, welchen Ursprung Weihnachten hat in Deutschland. Wenn man fragt, was ist denn Weihnachten, dann gab es Antworten wie, weil es Winter ist, deshalb haben wir Weihnachten. Einige sagten, der Weihnachtsmann ist gestorben, deshalb feiern wir Weihnachten. Die anderen sagten, weil Ferien sind und weil die Oma zu uns kommt, ist Weihnachten. Und noch andere haben gesagt, damit die Geschäfte mehr Umsatz haben. Ja, man macht sich schon Gedanken. Weihnachten, alles dreht sich um Weihnachten, bevor der erste Advent überhaupt beginnt. Dekoriert man die Geschäfte, alles dreht sich ums Verkaufen. In den neuen Bundesländern wissen 54% nichts über den wahren Grund von Weihnachten. Im Westen ist es etwas besser, 36%. Deshalb ist es interessant oder wichtig, dass wir uns nochmal besinnen auf das, was zu Weihnachten geschieht. Ein Fest, dem wir besondererweise in der kommenden Woche uns Zeit widmen. Ich habe den ersten Punkt genannt, Jesus Name über alle Namen. In Vers 21 heißt es hier, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft von Weihnachten, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wir wissen alle, die wir die Bibel lesen, dass wir seit dem Sündenfall, wir alle ein Problem haben. Wir leben zielverfehlt. So wird die Sünde definiert. Der Mensch lebt nicht so, wie Gott es haben möchte, sondern er lebt zielverfehlt. Mit anderen Worten, eigentlich zerstört er sich selbst permanent. Und eines der gravierenden schlechten Merkmale der Menschheit ist, sie haben ein Beziehungsproblem. Und dieses Beziehungsproblem, das beginnt oft in unseren Reihen, in unseren Familien, in unseren Firmen. Aber wenn wir die Medien verfolgen, dann werden wir merken, weltweit hat die Menschheit ein Beziehungsproblem. In einem aufgeklärten 21. Jahrhundert müssten wir doch irgendwann mal so weit gekommen sein, zu merken, es tut uns gut, wenn wir endlich in Frieden miteinander leben. Aber davon merken wir nichts, wenn wir an IS denken, wenn wir an die Ukraine denken und manch ein Land, das durch die Medien bekannter geworden ist. Der Mensch, der begreift es nicht, dass seine Sünden, seine Zielverfehlung eigentlich ihn selbst und andere Menschen zerstört. Das Alte Testament endet mit diesem Beziehungsproblem. Wenn wir nur eine Seite zurückblättern, dann heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das Alte Testament endet damit, und wir wissen, dass dieser Text aufgegriffen wird von Lukas in Kapitel 1, Vers 17. Lukas greift diese Verheißung auf und sagt in Bezug auf Johannes, der ja hier als Elia definiert wird, er soll vorangehen und er soll Beziehungspflege machen. Er soll darauf hinweisen, dass wenn Jesus kommt, dass er Beziehungen heilt zwischen Vätern und Söhnen, Söhnen und Vätern, aber natürlich auch Töchtern und Müttern und so weiter. Die Kernbotschaft von Weihnachten ist also, Jesus ist der Retter, er ist der Erlöser. Und hier sprechen wir nicht nur davon, dass Jesus unsere Sünden vergibt aus der Vergangenheit, sondern Jesus gibt uns die Möglichkeit, neu zu werden. Ich glaube, wir definieren die Erlösung Jesu Christi oft nur auf die Vergebung der Vergangenheit und auf die Sehnsucht, in den Himmel zu kommen. Und das ist richtig. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu verändern, hier schon, hier und jetzt einen neuen Menschen zu schaffen in Jesus Christus. Ich vergleiche das immer gerne mit jemandem, der aus einem Gefängnis begnadigt wird. Wenn jemand in einem Gefängnis sitzt, dann hat er einiges verbrochen. Wenn er dann begnadigt wird, dann sagt man nicht nur, ja gut, deine Vergangenheit ist jetzt okay. Und man sagt nicht, du kannst jetzt rauskommen und so weitermachen. Klau wieder. Sagt man ja nicht. Sondern eine Begnadigung ist immer eine Möglichkeit zur neuen Chance, zur Neuwerdung. Und so sagt hier der Text, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, inklusive, dass er die Möglichkeit gibt, Menschen ein neues Leben zu geben. Das ist der Name Jesu. Er ist unser Erlöser. Aber beim zweiten Punkt, ein besonderer Name, nenne ich mal diesen zweiten Punkt, das sind die nächsten Verse. Und da staunen wir ein bisschen. Hier heißt es, die Verheißung aus Jesaja 7, Vers 14 lautet, siehe, eine junge Frau wird oder eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Es ist ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14, und dieser Name bedeutet, das ist ein hebräischer Name, ihm bedeutet mit im Hebräischen, Manu ist es die Pluralform, uns, und El ist der Name Gottes. Mit anderen Worten, im Jesaja 7,14 steht hier, die Verheißung mit uns ist Gott. Es scheint uns ein kleiner Widerspruch zu sein, denn Jesus wurde nie so genannt. Als die Engel Jesus ankündigen, dann heißt es, die Eltern sollen den Namen Jesus geben, nicht Immanuel. Und als Jesus geboren worden ist, deshalb habe ich auch den letzten Vers noch hier in diesem Abschnitt gelesen, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen, und hier müssen wir sagen, Immanuel. Und hier steht Jesus. Das ist das einzige Mal, dass hier der Name Immanuel vorkommt. Nun, Namen haben auch sehr oft eine besondere Bedeutung. Ich heiße zum Beispiel Gerhard, so wurde ich auch vorgestellt hier. Aber meine Frau nennt mich immer Schatz. Ich verstehe das nicht. In meinem Pass steht Gerhard, alle nennen mich Gerhard. Hier wurde ich vorgestellt Gerhard und ich werde wahrscheinlich sterben als Gerhard. Und ständig werde ich genannt Schatz. Namen haben eine Bedeutung. Auch wenn man nicht so heißt, wird man eine Person verbinden mit einem besonderen Namen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, dass im Alten Testament hier der Name Immanuel verheißen wird. Nun müssen wir fragen, ist wirklich Jesus Immanuel geworden? Ist Jesus jemand geworden, wo man sagen kann, Gott ist mit uns? Als ich noch jünger war und 1990 haben wir geheiratet. Ich kam damals aus dem Studium, zwar vor 2 Jahren, also aus dem Studium 1988. Unsere Gemeinde befand sich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wahrscheinlich habt ihr so eine schwierige Situation nicht gehabt bis jetzt. Wir haben geheiratet, wir hatten wenig Geld. Ich war damals, weil wir in die Schweiz ziehen wollten, bereits arbeitslos. Unsere Gemeinde kam in eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir hatten das erste Kind bekommen, die Janina, die jetzt 23 Jahre alt ist. Meine Frau war schwanger mit dem zweiten Sohn. Wir mussten umziehen. Und ich saß manchmal in dieser Situation da und habe gesagt, Herr, ich will weg von hier. Ich will nicht mehr. Und als der Sohn geboren wurde, überlegten wir, welchen Namen wir ihm geben. Und wir haben ihn Manuel genannt. Weil wir merkten, mitten in dieser schwierigen Situation, in der wir steckten, aus der wir eigentlich fliehen wollten, ist Gott mit uns. Oft muss ich daran denken, wenn ich ihn rufe, Manuel. Eine Ableitung von Immanuel. Wir finden diesen Hinweis nur bei Matthäus. Johannes Evangelium werden wir lange suchen nach dem Namen Immanuel. Johannes hat diese Situation oder diese Verheißung aus dem Alten Testament nicht aufgegriffen. Johannes schrieb auch ziemlich später, Ende des ersten Jahrhunderts in etwa, an die Christen. Bei Lukas finden wir das auch nicht. Er schrieb an einen, Menschen, der wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit in Rom war, vielleicht eine hohe Position war, weil er hochgeehrter Theophilus genannt wird, zum Glauben gekommen, und Lukas beschreibt dann die Weihnachtsgeschichte auch ausgiebig, aber da fehlt dieser Bezug zum Alten Testament. Wahrscheinlich, weil er sich gar nicht auskannte im Alten Testament, dieser Theophilus. Markus schrieb auch an Christen in Rom oder an Heiden Christen. Er schrieb das, was Petrus verkündigte, und er wurde darum gebeten, das niederzuschreiben, und er hatte nicht im Blick das Alte Testament, aber Matthäus, der an die jüdische Gemeinde, an die Judenchristen mit großer Wahrscheinlichkeit geschrieben hat, vielleicht sogar an Jerusalemer Gemeinde und die Umgebung, er verknüpft hier die Weihnachtsbotschaft mit dem Alten Testament, und er sagt der Gemeinde, schaut mal, das, was im Alten Testament in einer ganz bestimmten Situation hinein gesagt worden ist, das beginnt sich heute zu erfüllen. Ein Sohn wird uns gegeben und er wird Immanuel heißen, als Zeichen, dass Gott mit uns ist in unserer Situation. Der Kontext dieses Verses in Jesaja 7, Vers 14 lässt uns ahnen, dass das Volk aus Juda, das Volk war ja geteilt auf das Nordreich und das Südreich. Und das Südreich befindet sich zur Zeit, als diese Verse geschrieben worden sind, an einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ahas ist König von Juda. Er war ein gottloser Mann. Eigentlich hat ihn Gott nachher auch gestraft. Aber in der Situation, in die hinein diese Verse gesprochen werden, ist Ahas so ängstlich. Er wird von allen Seiten bedrängt. Unter anderem gab es ja immer wieder Spannungen zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Der König von dem Nordreich will ihn überfallen. Nicht nur er, sondern auch die Nachbarvölker wollen ihn überfallen und ihn vernichten. Ahas ist also in einer unheimlich großen Bedrängnis. Und er befürchtet, es ist aus mit uns im Juda, in Jerusalem. Auch wenn Ahas ein gottloser Mann war und später auch für seine Vergehen bestraft wird, verheißt Gott mitten in dieser Krisensituation diesen Vers. Er sagt, Ahas, eine junge Frau wird schwanger sein, und eigentlich steht dort zumindest in der Luther-Übersetzung, ist schwanger. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich mit euch bin. Das Nordreich wurde später, kurze Zeit daraufhin vernichtet bzw. verschleppt. Juda blieb erhalten. Das ist der Kontext, aus dem unser Vers kommt. Mitten in eine dramatische Situation hinein, mitten in die Angst, mitten in eine Unsicherheit, völlige Unsicherheit, mitten in die Angst, vernichtet zu werden, verheißt Gott ein Zeichen. Er sagt, da wird ein Sohn sein, und diesem Sohn wird man dem Namen Immanuel geben. Und wenn das passiert, dann solltet ihr auch darauf Acht haben, ich bin bei euch. Euch wird nichts passieren. Nun, wie ist die geschichtliche Erfüllung zur Zeit Jesu? Was wäre der Inhalt, der in den Zeitungen stehen würde, wenn man die Zeit um Jesus herum beschreiben würde? Würde der Inhalt ähnlich sein, wie heute totalitäre Staaten beschrieben werden oder westliche Staaten? Zumindest in den Medien lesen wir heute sehr viel von Krieg und Unruhen, Zwistigkeiten und Streitigkeiten. Es gibt eine Friedenskonferenz nach der anderen, eine dramatische Situation. Wie war es zur Zeit Jesu? Denn in diese Zeit hinein wird ja dieser Vers des Alten Testamentes aufgegriffen und hineintransportiert. Eigentlich müssten wir sagen, es müsste ähnlich sein. Ja, es war ähnlich. Als Jesus geboren wurde, herrschte Herodes als König von ganz Israel. Später wurde ja sein Reich aufgeteilt auf die drei Söhne, die er hatte. Er hatte natürlich mehr Söhne, aber auf drei Söhne hat er das ganze Reich aufgeteilt. Der Name Herodes ist bekannt als Inbegriff des Bösen, des Brutalen. Man könnte hier eine ganze Stunde darüber reden, was Herodes so dem Volk angetan hat. Er war unbeliebt. Er hat sich nur beliebt gemacht dadurch, dass er den Juden den schönen Tempel gebaut hat. Er hat um Gunst gerungen, aber eigentlich war er ein im Herzen ziemlich brutaler Mensch. Dem haben wir ja den Kindermord zu verdanken. Ein König Israels, der die kleinen Kinder seines Volkes ermordet. Das war bekannt im jüdischen Land. Und ich kann mir vorstellen, dass Israel unter seiner Herrschaft in einer sehr, sehr schwierigen Situation war. Als er Judäa, besonders Jerusalem, seinem Sohn übergab, er war auch ein brutaler Sohn. Und Rom hatte 6 nach Christus ihn abgesetzt. Verbunden mit vielen Unruhen in Judäa besonders und in Jerusalem. Dementsprechend waren auch die Römer nicht die bravsten Menschen. Seit 6 nach Christus war auch Judäa unter der römischen Besatzung, unter der direkten Besatzung. Auch wenn das ganze Land von den Römern besetzt wurde, man verlangte Steuern, man unterdrückte das Volk Israel Und Israel war in einer schwierigen Situation. Schaut mal, auf der einen Seite ihr eigener König, auf der anderen Seite eine permanente Unterdrückung durch die Römer. Nun könnte man meinen, wenn wenigstens die geistliche Elite besser wäre. Aber wenn wir dann über die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten lesen, dann findet Jesus selbst nicht viel gute Worte über sie. Er sagt, ihr versklavt das Volk Israel. Ihr legt ihnen Gesetze auf, die sie selber nicht tragen können. Ja, Israel war in einer nicht besonders guten Situation. Abgesehen von den Zeloten, die dann versuchten, militärisch die Macht, die römische Macht abzuschütteln, auch da gab es blutige Auseinandersetzungen und viele andere Dinge. Aber was Israel quälte, waren unter anderem nicht nur diese Situation, sondern der letzte Prophet, der geweissagt hat im Alten Testament, Haggai, Zacharia und Maleachi, die in die Zeit von Esra und Nehemia hineinpassen. Seit dieser Zeit hatte Israel keine Propheten mehr. Man könnte sagen, Gott schweigt. Er sagt nichts mehr. Israel erlebt also eine Distanziertheit zu Gott. 4 Jahre Sehnsucht zwischen Altem und Neuem Testament. 400 Jahre das Gefühl der Verlassenheit. Wo ist Gott? Und dann kommt Jesus. Die Geburt Jesu, die angekündigt wird. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dieser Sohn wird bekannt werden. Seine Eigenschaft, die er mit sich trägt, ist, Gott ist mit uns. Tatsächlich, Jesus wird geboren. Und Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und er wohnte mitten unter uns. Er war mitten unter uns. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, er heilte, er vergab Sünden den Menschen, er berührte sie, er nahm Kinder zu sich und segnete sie. Er half Menschen. Dort, wo er war, konnten Menschen sehen, Gott ist mitten unter uns. Er tut etwas, was kein Mensch tun kann. Es muss Gott sein. Nicht umsonst liefen alle hinterher, weil Jesus tat dem Volk wohl. Als Johannes der Täufer ins Gefängnis gekommen ist, wir kennen auch diese Geschichte, letztendlich wurde er auch ermordet von einem anderen der Söhne von Herodes, weil Johannes ihn ermahnt hatte wegen einer Sünde. Aber nun kommt Johannes der Täufer ins Gefängnis und er beginnt zu zweifeln, ist Gott wirklich mit uns? Und dann sollen seine Jünger ihm sagen, Johannes, Jesus hat gesagt, schau, was hier passiert. Blinde können sehen, Lahme können gehen. Wenn du die Augen aufmachst, Gott ist mitten unter uns. Die Nähe Gottes bei denen, die Nähe Gottes suchen. Ich weiß nicht warum, aber bei diesem Gedanken dachte ich dann ans Kreuz. Wir haben das hier sehr schön symbolisch auch dargestellt. Dort am Kreuz musste Jesus sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mir kam der Gedanke, Jesus musste die völlige Verlassenheit Gottes verspüren, damit wir Gottes Nähe verspüren, damit er uns nahe wird. Wir haben also gesehen, dass das Wort aus Jesaja 7, Vers 14 im Alten Testament eine sehr interessante Bedeutung hatte, eine erste Erfüllung quasi bekommen hatte. Aber dann zur Zeit Jesu wird dieses Wort, die Bedeutung des Namens Immanuel, transportiert in die Zeit Jesu hinein. Und Gott möchte sagen, ich bin bei euch. Ich bin in mein Eigentum gekommen, so wie es in Vers 12 heißt. Da kann man sein Eigentum. Leider heißt es dann, und sie nahmen mich nicht auf. Aber Gott ist nahe geworden. Ich komme zu dem dritten Punkt. Was wäre es, wenn wir nur diesen Vers betrachten würden im Blick auf die Zeit von Ahas im Alten Testament? Was wäre es, wenn wir den Namen Immanuel betrachten würde, nur für die Zeit Jesu, in der wirklich Jesus dem Volk nahe geworden ist, der himmlische Vater dem Volk Israel ganz, ganz nahe gekommen ist, wenn wir nicht fragen würden, ja, was bedeutet das für uns? Was bedeutet Immanuel für dich und mich heute? Wir Menschen haben viele Grundbedürfnisse. Was den Körper angeht, dann wissen wir, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Schlaf. Aber darüber hinaus haben wir auch andere Bedürfnisse. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Liebe, nach Zärtlichkeit. Das macht uns aus, die Sehnsucht nach Nähe. Ich kann mich erinnern, mein jüngster Sohn, wird jetzt 14, ist also noch ein bisschen jünger, quasi so eine Art Nachkömmling, der uns unheimlich viel Freude macht. Als er klein war, kam er sehr oft in unser Bett geschlüpft. Dann legt er sich zwischen uns, oder wir haben ihn zwischen uns gelegt, damit er nicht runterfällt von der Bettkante. Und sehr oft wurden wir wach, weil er seine Händchen nach uns ausstreckte und uns suchte. Und seine Hand landete meistens irgendwo hier. Und dann schlief er. Es liegt in der Natur des Menschen, die Nähe zu suchen, Geborgenheit zu haben, die Nähe der Eltern, des Vaters, der Mutter zu suchen. Menschen, die die Nähe Gottes nicht haben oder die Nähe, die menschliche Nähe nicht haben, die gehen manchmal kaputt. Ich werde es nie vergessen, als ich Jugendlicher war, haben wir einen Film über ein Kinderheim in Rumänien angeschaut. Ich werde es nie vergessen, Kinder zu sehen, die an ihre Betten fast gekettet waren, ihre Köpfe aufgeschlagen haben, die sich benommen haben, als ob sie nicht wirklich richtige Menschen sind. Der Grund dafür war Vernachlässigung, keine Eltern, abgeschoben, Kinderheim. Das Kinderheim kümmerte sich so gut wie gar nicht um sie. Wenn, dann wurde kalt geduscht. Als ich diese Kinder sah, dachte ich, wie erbärmlich ist es, wenn Menschen keine Nähe mehr haben. Zu Eltern, zu Verwandten, zu Mitarbeitern. So geht es manchmal uns, wenn wir die Nähe Gottes nicht mehr haben. Wenn Menschen die Nähe Gottes nicht verspüren. Ich glaube, wir als Christen, wir dürfen mit Recht sagen, wir erleben immer wieder, gerade in schwierigen Zeiten, Immanuel. Gott ist mit uns. Die wenigsten, wahrscheinlich keiner von uns, hat den Krieg erlebt, aber ich habe Eltern, die noch den Krieg erlebt haben. Der Vater erzählt öfters über die Zeit, eine grausame Zeit. Aber wenn man dann die Zeugnisse von alten Menschen, von Menschen, die gläubig waren, hört, dann wird man öfters diesen Satz hören. Mitten in dieser schwierigen Hungersnot muss man sagen, Gott war bei uns. Gott war mit uns. Bonhoeffer, der sich ja gegen das Hitler-Regime gewendet hat und auch da dann gelitten hat, ins Gefängnis gekommen ist, letztendlich ein Märtyrertod gestorben ist. Wir kennen sein Lied, das er geschrieben hat, nicht wahr? Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist Immanuel. Das ist Weihnachten, da wo Gott uns näher kommt, besonders wenn es uns nicht gut geht. Wenn es uns gut geht, und meistens geht es uns gut, haben wir das Gefühl, wir brauchen diesen Immanuel nicht. Alle, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Anwesenden, möchte euch zurufen, nicht nur heute an Weihnachten, sondern nehmt dieses mit, diesen Namen Immanuel, und vielleicht wird es dir oder ihnen irgendwann mal dreckig gehen. Dann denke daran, Immanuel, Gott ist bei dir. Nicht nur für die Vergangenheit, sondern in der Gegenwart ist Gott mit uns. In unseren Krisen. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen über eine Familie, die unverschuldet ihr eigenes Kind überfahren haben. Welch ein Leid muss da sein. Und ich dachte bei mir, eigentlich müssten diese Menschen, die auch Christen waren, sagen, wo war Gott? dann hieß es in diesem Artikel, dass die Eltern gesagt haben, Gott war uns noch nie so nahe. Also die, schaut mal, das ist unser Gott. Gott, der in unser Leben hineinkommt und sagt, ich bin bei dir, egal was dir passiert. Wenn Gott in der Vergangenheit, in der Gegenwart bei uns ist und wir verspüren das, wie viel mehr können wir sagen, egal was vor uns steht, welche Krise wir noch erleben werden, Arbeitslosigkeit, wir wissen ja nicht, wie die Welt sich entwickelt. Vielleicht wird es auch eine ganze Reihe Naturkatastrophen noch geben. Wir wissen es nicht. Aber wir als Christen dürfen sagen, so wie es in der Offenbarung auch in einer sehr schwierigen Situation immer wieder heißt, die Offenbarung ist ja ein Trostbuch für die Gemeinde Jesu, dass Gott mit und mit uns ist. Nehmen wir das als Trost mit aus diesen Weihnachtstagen, aus dieser Adventszeit und dann Weihnachtszeit, dann, wenn wir dann am Mittwoch, Donnerstag und so weiter an Weihnachten denken, Gott ist mit uns. Enden möchte ich mit den Versen aus Offenbarung, wo es dann tatsächlich heißt, dass wir nicht nur auf dieser Erde erleben, dass Gott mit und unter uns ist, sondern letztendlich werden wir dann auch sehen, dass unsere Zukunft nicht schöner sein kann als die, dass Gott mitten unter uns sein wird. Offenbarung 21 heißt es, Vers 3, mich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Immanuel, verheißen im Alten Testament, wahr geworden im Neuen Testament und in unserem Leben. Und er wird wahr sein in der aller Ewigkeit, wo wir einmal bei ihm sein werden und ihm die Ehre geben, wenn wir zurückblicken werden dann auf unser Vergangenheit, auf unser vergangenes Leben, werden wir sagen, Gott war bei uns. Im Zuspruch möchte ich die Predigt enden.